Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts. Mein Name ist Jerome Braun und ich habe heute die besondere Freude, mit Dr. Martina Stotz zu sprechen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, promovierte Pädagogin, Erziehungsberaterin und auch als Expertin zu Themen der Kindererziehung im weitesten Sinne in den Medien ganz breit vertreten. FAZ, ARD, WDR, ZDF, überall hat man sie schon gesehen und gehört. Liebe Frau Stotz, Sie arbeiten als Grundschullehrerin oder arbeiteten als Grundschullehrerin. In der Schul- und Familienberatung waren Sie aktiv, haben dann Ihre Promotion zu den Forschungsschwerpunkten Geschwister, Partnerschaft, Familiensysteme, Bindungstheorien, Gerechtigkeitserleben von Kindern umgesetzt. Also ich könnte hier noch, glaube ich, Stunden weiter erzählen, was Sie alles getan haben. Zunächst sage ich mal herzlich willkommen, dass Sie da sind. Ich freue mich riesig, mit Ihnen heute ein ganz spannendes Gespräch zu führen.
Ja, danke, Herr Braun, für die netten einleitenden Worte. Da werde ich gleich ganz rot. ja, ich freue mich auch riesig, dass ich die Chance bekomme, hier in diesem wertvollen Podcast zu Wort zu kommen.
Ja, es ist ganz spannend und da will ich mitten reingehen. Wir sagen ja immer, wir wollen auch so ein paar Schubladen öffnen mit unserem Podcast, auch wertvolle Informationen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so aus der Praxis vor allem auch bekommen. Und bei Ihnen steht so ein bisschen drüber, habe ich das Gefühl, und Sie sagen das auch, was Ihnen besonders am Herzen liegt, das ist dass der Schatz jeden Kindes entdeckt und gefördert werden muss. Andere würden sagen, ja, Kinder sind unsere Zukunft. Ja, diese Plattitüde, die fast jeder Politiker in den Mund nimmt. Sie sagen, der Schatz jeden Kindes muss entdeckt und gefördert werden. Was steckt da dahinter? Ist das Ihre Motivation generell?
Ja, ich glaube, es kommt daher, dass ich selber in einer Großfamilie aufgewachsen bin. Also meine Mama ist Säuglingsschwester und sie war dann auch Tagesmutter. Das heißt, wir hatten ganz viele Kinder immer in der Familie und ich glaube 15 Cousinen und Cousins insgesamt. Das heißt, ich bin immer aufgewachsen mit ganz vielen Kindern, habe sehr früh schon Baby gesittet. Dann war ich irgendwie Jugendleiterin. Ich komme so vom Dorf her und war eigentlich immer umgeben von Kindern. Und das, ja, bin dann auch in die Schule meiner Mama so ein bisschen getreten, weil sie mich auch bindungsorientiert erzogen hat. Das ist ja was ganz Besonderes gewesen für diese Zeit damals. Sie war immer wahnsinnig beziehungsorientiert. Und ich habe von ihr einfach ganz, ganz viel schon intuitiv mitbekommen, wofür ich ihr unendlich dankbar bin. Und dann bin ich ja als Grundschullehrerin oder beziehungsweise mein Grundschullehramtsstudium hat mich dann dazu gebracht, viel schon mit Jugendlichen zu arbeiten während der Studienzeit. Und ich habe immer sehr viel musikalische Früherziehung auch gemacht. Das heißt, ich war auch viel in Kitas und durch diese ganze Arbeit dann danach aus 7 Jahre als Grundschullehrerin, weil ich auch in Mittelschulen war. Und in der Grundschule habe ich so viele unterschiedliche Kinder gesehen. Ich habe es mal hochgerechnet. Ich glaube, 3500 unterschiedliche Kinder, mit denen ich gearbeitet habe in der Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, wir können Kinder nicht in eine Schublade stecken. Und unser Schulsystem versucht es immer wieder und es wird ja auch ganz viel bewertet in unserer Gesellschaft. Was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist besser, was ist schlechter. Und was jetzt nicht unbedingt nur schlecht ist, also unsere Leistungsgesellschaft hat ja auch Vorteile, da können wir später gerne noch drauf eingehen. Nur finde ich es so wichtig, immer im Blick zu haben, dass jedes Kind einfach diese Gabe in sich trägt, die entfaltet werden möchte. Und oft schauen wir, finde ich, eben auch in unserem Schulsystem, im Bildungssystem stark auf die Schwächen der Kinder. Und es gibt einfach in jedem Kind etwas. Ich sage immer, das ist dieser Schatz, der entdeckt werden möchte. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe als Begleitperson, als Betreuungspersonen, Erzieherinnen, Lehrkräfte und natürlich die Elternhäuser hinzuschauen, wo ist denn der Schatz meines Kindes und wie kann ich dabei helfen, dass mein Kind das lebt, also diesen Kern der Persönlichkeit entfaltet. Daran liegt mir so viel. Denn ich glaube, jeder Mensch ist mit einer Aufgabe hier auf diese Welt gekommen und wenn wir liebevolle Bezugspersonen haben, die uns zeigen, wer wir sind und helfen, die Identität zu entwickeln, ich glaube, das ist ein großes Geschenk. Denn hätten wir, glaube ich, auch eine friedlichere Welt und zufriedenere, glücklichere Menschen.
Haben Sie aus diesem Grund auch die ich habe mich fast versprochen, nicht die Bildungs-, sondern die Bindungsakademie gegründet. Ist ja immer ganz schnell dieses eine L da rein und dann ist ein Fall komplett was anderes wahrscheinlich. Ja? Nehmen Sie uns doch mal mit, was machen Sie in der Bindungsakademie und warum ist es so wichtig?
Ja, die Bindungsakademie ist, glaube ich, das mein Zuhause, wo ich jetzt angekommen bin, nach all den vielen Jahren Erziehungsberatung, Arbeit mit Kindern. Ich arbeite jetzt schon seit über 12 Jahren in der Erziehungs- und Familienberatung und habe immer und immer wieder die Anfrage bekommen von Eltern, die ich begleite, von Fachpersonen, die ich begleite. Also ich begleite auch viele Erzieherinnen und Lehrkräfte und Erzieher. Und die haben mich immer wieder gebeten, Martina, biete doch eine Ausbildung an. Ich will eine Weiterbildung bei dir machen. Ich möchte das lernen, was du mit Eltern machst, was du mit Fachkräften machst. Und ja, daraufhin habe ich jetzt die Bindungsakademie gegründet und darf über 160 Menschen ausbilden zum zertifizierten bindungsorientierten Elternberater oder Elternberaterin. Und diese Ausbildung dauert entweder 1 bis 3 Jahre. Wir treffen uns 3-mal im Jahr vor Ort. Und ansonsten ist die Ausbildung über meine innovative App, die ich jetzt seit einem Jahr ungefähr habe, hauptsächlich online, um das Ganze so einfach wie möglich zu machen. Wir treffen uns immer 3-mal im Monat, um uns auszutauschen, um vor allem schnell in die Umsetzung zu kommen. Und ich helfe einfach allen, die bei mir die Ausbildung machen, ja, Eltern zu begleiten, sich auch selbstständig zu machen, weil ich glaube, wir können in diesem Bereich nicht genug helfen. Also ich kann mich nicht retten vor Arbeit, meine Termine sind ausgebucht und ich sage immer, ich brauche ganz viele Menschen, die diese Vision mit mir in die Welt tragen und die vor allem auch diese Empathie, die glaube ich auch ein bisschen mein Erfolgsrezept ist, Menschen und Eltern immer auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen mit viel Empathie und offenem Herzen zu begegnen. Das ist ja was oft glaube ich, zu kurz kommt, weil viele Menschen in der Kindheit diese Empathie nicht bekommen haben und es dann auch schwerfällt, weiterzugeben. Und das vermittle ich. Ich habe ein individuelles Beratungskonzept und all das vermittle ich in der Bindungsakademie. Allerdings sind die Türen gerade geschlossen, aber es gibt eine Warteliste für alle, die sich dafür interessieren.
Wer bewirbt sich da? Sind es Menschen, die grundsätzlich schon eine Haltung einnehmen, offen sind für dieses empathische Herangehen oder die sagen, wir sind völlig frustriert. Wir haben vielleicht in der Kindheit eben, sind ganz anders sozialisiert worden und wollen das durchbrechen. Fragezeichen, können denn das, ist das überhaupt möglich, Menschen, die anders sozialisiert aufgewachsen sind, dahin zu bringen, dass sie ihr Mindset komplett ändern? Also da kommen ja wahrscheinlich ganz verschiedene Menschen auf sie zu.
Genau, also es ist ganz spannend, denn ich habe sehr, sehr viele Fachleute jetzt bei mir in der Akademie, die einfach sagen, sie möchten in dem Bereich weiterkommen. Sie möchten zum Beispiel als Lehrkraft noch kompetenter mit den Eltern umgehen können oder als erziehende Person in der Kita. Ich habe viele Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die zu mir kommen, die jetzt auch sagen, sie möchten da einfach sich sicherer fühlen, auch im Umgang mit den Konfliktgesprächen. Ich habe zum Beispiel viele Menschen, die im Bereich der Jugendarbeit tätig sind. Und dann habe ich allerdings auch ganz viele Eltern, die ich über meine Online-Kurse, meine Elternkurse seit vielen Jahren begleite. Und diese Eltern sind, ich sage immer, teilweise schon kompetenter als ich selbst, weil sie gefühlt alle Kurse gemacht haben und sich selber auch so weiterentwickelt haben und ihre Kinder einfach wahnsinnig kompetent begleiten. Und auch das sind zum Beispiel Menschen, die bei mir auf der Bindungsakademie die Ausbildung machen, die einfach, gerade in dem Bereich ist es ja auch gängig, sich selbst fortzubilden, Bücher zu lesen. Und die haben meinen großen, allumfassenden Bindungskurs gemacht, der dauert 4 Wochen. Da steckt all meine Arbeit auch schon drin. Einfach auch die ganze Entwicklungspsychologie steckt in diesem Kurs. Genau, und viele, die auch den Bindungskurs oder auch meinen großen Geschwisterkurs gemacht haben, die sind jetzt auch mit dabei. Ja, also Quereinsteiger.
Ist es nicht auch so ein bisschen, wenn ich mir die Menschen, die mitmachen, da anschauen, Lehrer, Schulen, Sozialarbeiter, auch ein Armutszeugnis, dass sie diese Kurse buchen müssen, weil es einfach die Ausbildung nicht hergibt. Also wir haben zum Beispiel auch als Stiftung ein Programm seit vielen Jahren, wo wir schon über 5000 angehende Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen mit dem Thema sexualisierte Gewalt, Prävention und den Themen beschäftigt haben. weil das in ihrer Ausbildung nahezu nicht stattfindet und sich völlig unsicher fühlen. Kann man sagen, das ist in den Kernthemen und in den basalen Themen, würde ich jetzt mal fast sagen, die Sie vermitteln, im positivsten Sinne, bitte nicht falsch verstehen, dass das einfach in der Ausbildung angehender Lehrkräfte zum Beispiel gar nicht stattfindet?
Ja, das habe ich ja selbst erfahren. Also ich bin ja durch das Lehramtsstudium einmal gegangen. Ich habe viel Wertvolles gelernt. Ich hatte auch tolle Professoren, Professorinnen, an denen ich mich orientiert habe. Nur ich habe tatsächlich auch noch gelernt, dass Kinder belohnt und bestraft werden sollen. Also diese operante Konditionierung, die ja wirklich auch, was neueste Forschungsergebnisse zeigen, völlig überholt ist, wenn wir Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstbewussten Kindern erziehen möchten. Und ich glaube, dass mir da eben nach diesem Lehramtsstudium diese Forschungszeit wahnsinnig geholfen hat. Also ich habe bei der Frau Professor Walpe promoviert. Die war für mich immer so ein ganz, ganz großes Vorbild. Die ist inzwischen, ich glaube, Direktorin des Deutschen Kinder- und Jugendinstitutes. Und sie hat mir eben auch immer schon so viel vermittelt in diese Richtung. Und also nicht nur durch sie, sondern auch einfach durch diese intensive Forschungszeit konnte ich mir nochmal einen ganz intensiven Einblick verschaffen. Und was ich jetzt eben mache in der Bindungsakademie, ich glaube, ich verbinde dieses Wissen von dem Lehramtsstudium, der Doktorarbeitszeit und eben die praktische Erfahrung mit Kindern in jeder Entwicklungsstufe. Und ich komme ja aus der Grundschuldidaktik. Und ich weiß einfach, wie schwer es ist, als Studentin sich immer alles selbst zu erarbeiten. Und deswegen habe ich mir gedacht, es muss eine Ausbildung geben, auch für Quereinsteiger, für Leute, dass es einfach einfach fällt und mit Leichtigkeit passiert. Und ich habe gesagt, ich passe euch das alles irgendwie zusammen und mache es euch so einfach wie möglich. Weil das ist ja was, was viele nicht so gut können oder auch nicht gelernt haben, was total in Ordnung ist, sich dieses Wissen, das was am wichtigsten ist, wirklich anzueignen. Und ich glaube, dass das auch bei in unserem Bildungssystem manchmal ein Thema ist, dass Inhalte fehlen, wie Sie gerade schon gesagt haben, also gerade entwicklungspsychologisches Hintergrundwissen, dass Inhalte überholt sind. Also wer immer noch operante Konditionierung vermittelt und auch jetzt noch Fachbücher veröffentlicht werden, das habe ich erst neulich wieder mitbekommen, in denen das so drinsteht, weil ich mir denke, also nicht im Jahr 2024, da kriege ich einen Schreikrampf, dann dürfen wir einfach tatsächlich an unserem Bildungssystem arbeiten. Und deswegen versuche ich das auf einer anderen Ebene mit Menschen, die eben auch schon bereit sind und das Herz offen ist und so viel Vorwissen da ist. Das heißt, es ist ja wie eine Pflanze, die nur noch wachsen muss. Der Samen ist schon längst gesät. Das ist wundervoll. Ja, das heißt, es hat halt auch mit so viel mit Wirksamkeit dann zu tun. Ich habe auch ein Logo, das ist ein Löwenzahn. Weil ich finde es so wunderbar, diese Vorstellung, dass überall diese Löwenzahnkörner verbreitet werden. Und ja, mit Menschen, die schon so viel Kompetenz mitbringen. Und ich würde es gar nicht mehr abwerten. Also ich glaube auch, jeder hat in seiner Ausbildung ganz viel Wundervolles gelernt. Also auch Erzieherinnen, Erzieher, ich arbeite viel mit denen zusammen, die lernen tolle Sachen. Nur es darf halt gerade an diesen Punkten das Kind zu verstehen, das fehlt mir. Dieses entwicklungspsychologische Hintergrundwissen. Warum schlägt ein Kind? Warum beißt ein Kind in gewissen Altersphasen? Wie kann ich drauf reagieren, ohne das Kind zu verurteilen? Das fehlt mir tatsächlich. Dass immer auf das Verhalten des Kindes geguckt wird und nicht, warum tut das Kind das? Manche Kinder kommen ganz bindungsleer in die Kita, in die Schule und brauchen erstmal Nähe und Sicherheit. Und ja, das fehlt mir wirklich ein bisschen, weil dadurch kriegen die Kinder halt leider auch viel ab und die Kinder seelen.
Yes.
Weil die Fachkräfte es nicht besser wissen. Also das tut mir dann auch leid. Also es ist auch gar nicht verurteilend gemeint, sondern sie haben es nicht anders gelernt. Und das bräuchten wir für unsere Kinder.
Ja, wie Sie schon sagen, wahrscheinlich ist es in Anführungsstrichen, also eigentlich ist es nicht leichter, aber die Defizite, die sieht man halt gleich und dann doktert man an den Defiziten herum, ohne wahrscheinlich tiefer reinzugehen und hinten dran zu schauen. Das ist ja genau das, was Sie dann da ja auch tun.
Genau, und Kinder wollen sich ja angenommen fühlen. Das ist das größte Ziel eines Kindes, ist geliebt zu werden, angenommen zu werden, so wie es ist, und geliebt zu werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn ich dann immer sage, das machst du nicht und jetzt hörst du auf und jetzt ist hier Schluss und Grenzen setzen ist ganz wichtig. Also ich bin großer Fan von Grenzen setzen, nur eben mit diesem liebevollen, sanften Herzen dem Kind gegenüber. Das ist, glaube ich, das, was ich Eltern und auch Fachkräften vermittle.
Sind da die Grenzen sehr fließend, sage ich jetzt mal? Also ich habe so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen provokativ, so in den letzten Monaten so dieses Thema, auch wenn man mal das große Bild auf die Gesellschaft schaut, wo entwickeln wir uns denn hin? Thema Generation Z. Wir wollen nur noch die 3-Tage-Woche und arbeiten wollen wir auch nicht mehr, aber wollen nur noch Freizeit. Ich pointiere es ein bisschen. Dann haben wir die Helikoptereltern, die die Kinder bis ins Klassenzimmer fahren. Es gibt die Diskussionen bei Bundesjugendspielen, dass alle die gleiche Urkunde kriegen und es nicht mehr unterschieden wird zwischen Ehrenurkunde und Siegerurkunde, weil man da das Kind verletzen könnte. Ist es, und jetzt meine Frage, ist es nicht gerade das auch mal den etwas verlieren, wo schlechter zu sein, was wichtig ist und auch die Riesenchance bietet, sich als Kind zu entwickeln und mit Niederlagen umzugehen. Ich meine, was passiert denn da in unserer Gesellschaft, wenn wir das alles nur weichspülen, sage ich jetzt mal?
Sie sprechen mir aus dem Herzen, Herr Braun. Da haben Sie genau meine Herzensthemen auf dem Tisch liegen. Denn nur wenn ich einem Kind mit viel Liebe und Akzeptanz begegne, heißt es noch lange nicht, dass ich einem Kind keinen Frust zumuten sollte. Und also ich bin selber aufgewachsen in so einer Arbeiterfamilie. Meine Mutter, Krankenschwester, mein Papa Schreiner, bei uns war Arbeit immer an der Tagesordnung. Ich hatte mit 12 gefühlt meinen ersten Ferienjob und ich glaube, dass mich das zu dem Menschen auch gemacht hat, der ich heute bin, dass ich was aushalten kann, dass ich auf die Zähne beißen kann, auch wenn es mal schwer ist, dass ich auch gelernt habe, es ist immer erst mal schwer, bevor es leicht ist. Also ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir das Kindern mitgeben. Ich habe dazu eine Podcast-Folge zum Thema, wie wichtig es ist, dass wir Kinder zu leistungsbereiten und anstrengungsbereiten Menschen erziehen. Denn sonst fallen die um beim ersten Windstoß. Und das wollen wir doch nicht für unsere Kinder. Die sollen doch stark werden, ja, und belastbar werden. Und das ist allerdings auch für Eltern heutzutage eine große Herausforderung, gerade, und das erlebe ich in dieser wöchentlichen Arbeit mit Eltern, ich habe einen Bereich, wo ich 800 Eltern wöchentlich begleite und da sind wir sehr eng im Austausch. Und da erlebe ich einfach, so viele Eltern sind aus ihrer Kindheit belastet und haben Gewalt erfahren, entweder psychische Gewalt oder physische Gewalt. Und sie möchten es deswegen unbedingt anders machen. Und haben große Sorge, dass sie ihren Kindern wehtun könnten. Und das führt eben zu dieser Gegenbewegung, dass Kindern alles abgenommen wird, dass wir ihnen keinen Frust, keine Traurigkeit, keine Misserfolge mehr zumuten. Und damit tun wir leider den Kleinen keinen Gefallen. Da bin ich ganz ihrer Meinung, sondern ich sag immer, alle Gefühle dürfen da sein. Es geht auch darum, Kinder nicht mit negativen Gefühlen oder unangenehmen Gefühlen alleine zu lassen, sondern bei einem Wutausbruch sich daneben zu setzen, zu gucken, dass nicht geschlagen wird, dass alle heile bleiben und alle gesund bleiben, alle unverletzt. Nur es geht auch darum, diesen Frust auszuhalten und auch einem Kind ein Nein zuzumuten, auch den Frust zuzumuten und zu sagen, bei diesem Nein bleibt es jetzt und da diskutieren wir jetzt auch nicht. Und das trauen sich viele Eltern nicht mehr, weil sie Angst haben, dass das Kind sich da nicht gehört fühlt, nicht gesehen fühlt. Und ich kann die Eltern so fühlen, weil sie haben ja eine wundervolle Absicht. Also mir ist es lieber so, wie wenn Kinder autoritär erzogen werden. Ja, nur dürfen wir da gut aufpassen, dass wir wieder in so eine liebevolle Führung kommen. Das ist ja auch so der Buchtitel. Ich habe ja mit einer Kollegin ein Buch geschrieben und da geht es um die liebevolle Führung. Und das ist das, was den Eltern fehlt. Ihnen fehlt die Sicherheit, auch diese Führungsrolle einzunehmen. Und zu sagen, ich bin hier die Mama, ich bin der Papa, das entscheide ich, dafür bist du noch zu klein. Kinder werden auch aus meiner Sicht, denen wird zu viel Verantwortung gegeben. Möchtest du jetzt mit dem Laufrad in die Schule oder sollen wir spazieren gehen oder sollen wir das Auto nehmen? Möchtest du jetzt den Apfelsaft, den Orangensaft oder doch das Wasser? Das sind so Momente, was ein Kind täglich bei so vielen Fragen für Entscheidungen treffen muss, dass es dann aggressiv wird, ist für mich nicht verwunderlich, weil die armen Kleinen zu früh mit zu viel Verantwortung überlastet werden. Und wahrscheinlich werden viele Fachleute jetzt zuhören und nicken, weil sie das auch so erleben. Weil ich glaube, dadurch tun wir den Kleinen keinen Gefallen. Ihnen fehlt dann die Sicherheit.
Ja, total spannend. Ich meine, jetzt haben Sie ja auch, wir sind ja im Kinderschutz-Podcast, das Thema schon geschnitten, dass Sie in Ihren Gesprächsrunden da auch durchaus auch Betroffene von sexualisierter Gewalt auch treffen, die das selbst erlebt haben. Und wenn wir uns die Statistik angucken, ist es klar, bei der Vielzahl von Menschen, die bei Ihnen auch in die Kurse gehen und die Themen buchen, auch da sind einige Betroffene drunter. Und wie gehen Sie jetzt damit um? Haben Sie da vielleicht auch Beispiele? Ich meine, das sind ja diese prägenden, dramatischen Kindheitserlebnisse, die die dann ja auch haben. Und was bedeutet das für die Erziehung der eigenen Kinder? Ich glaube, das ist ja eine Riesenherausforderung. Also da würde ich gern noch mal einen Ticken intensiver vielleicht reingehen wollen. Und es gibt vielleicht ja auch den Punkt, wo es darum geht, die Kinder zu schützen vor den eigenen Eltern, ja.
Unbedingt, ja, weil gerade bei solchen Eltern ja ganz schnell die Zündschnur durchbrennt, weil sie als Kind diese schlimmen Ohnmachts- und Hilflosigkeitserfahrungen gemacht haben und sie dann gerade im alltäglichen Konflikt, zum Beispiel bei Geschwisterkonflikten, wahnsinnig schnell sich bedroht fühlen, weil diese alten Gefühle aus der Kindheit wieder hochkommen. Und das ist ja eine hochdramatische Erfahrung. Deswegen, was ich in diesem Moment mache, ist auf jeden Fall immer zu einer ausgebildeten Psychotherapeutin weiterverweisen, also auch zu einer Traumatherapie. Und was ich dann mit solchen Eltern tue, ist die Erziehungskompetenzen stärken, weil sie Sicherheit brauchen im Umgang mit ihren Kindern. Also sie brauchen zum Beispiel dann eine klare Handlungsstrategie, was tue ich, wenn meine Geschwisterkinder sich schlagen. Weil ein Mensch, wenn er eine Strategie hat und weiß, ich gehe dazwischen, ich sage das, ich tue das, ich weiß, was zu tun ist, dann bin ich schon mal nicht mehr in dieser absoluten Notstrategie zu schreien oder selber gewalttätig zu werden. Und diese Handlung, in der ich dann sicher bin, also ich weiß dann, was ich zu tun habe, führt dazu, dass ich mich besser entspannen kann. Nur das ersetzt nicht eine zusätzliche psychotherapeutische Behandlung oder auch teilweise einfach eine Traumatherapie, weil ich ja keine Psychotherapeutin bin. Ja, das heißt, ich helfe wirklich dabei, im Handeln sicher zu werden. Meine Arbeit ist sehr praxisorientiert und direkt für den Alltag umsetzbar. Das ist das, was ich dann tue.
Sie sprechen ja auch in Ihren Beiträgen symbolhaft vom Leuchtturmsein für Kinder. Vielleicht nehmen Sie uns da auch noch mal so ein bisschen mit, was das bedeutet eigentlich.
Das bedeutet für mich eigentlich genau das, was Sie vorher angesprochen haben, dass wir Kindern diese Richtung vorgeben dürfen. Ich glaube, viele Eltern heutzutage haben auch als Kind die Erfahrung gemacht, dass sie nicht selber entscheiden dürfen, dass sie fremdbestimmt sind, weil ihre Meinung nicht ernst genommen wurde, ihre Bedürfnisse nicht ernst genommen wurden. Und das führt dazu, dass Eltern Kindern zu viel zumuten, was die Autonomie angeht, ihnen zu viel Freiraum geben. Ich spreche da immer von diesem Gummiband. Ein Kind, das zu viel Freiraum hat, wenn dieses Gummiband ganz weit ist, dann fühlt sich das Kind in diesem großen Raum unsicher. Und es braucht in manchen Momenten, gerade morgens, wenn man aus dem Haus geht zum Beispiel, in so Übergangssituationen oder abends, bevor es ins Bett geht, wenn das Kind eh schon müde ist, braucht es weniger Freiraum. Da brauche ich jemand, der mich an die Hand nimmt und wie so ein Leuchtturm mir den Weg zeigt, so jetzt gehen wir ins Badezimmer, hier werden die Zähne geputzt, ich bleibe an meinem Kind dran, auch körperlich. Und das ist für mich dieser Leuchtturm. Ich gebe als Mama oder Papa oder auch als Betreuungsperson, Bezugsperson in der Einrichtung oder Schule, ich gebe die Richtung vor. Und das macht nicht mein Kind. Nicht mein Kind entscheidet, wann es hochgeht zum Zähneputzen, weil es ist eh schon müde und kann seinen Körper gar nicht mehr kontrollieren. Sondern ich bin die Person, die sagt, hier ist der Leuchtstrahl, hier geht's lang. Mein Schatz, ich bin für dich da. Ich sag auch gerne immer, das ist wie so ein Zirkusdirektor oder Zirkusdirektorin sein. Ja, so mit so einer Leichtigkeit. Ich mache die Ansage, das machen wir jetzt. Und ich habe da immer so meine Mama im Hinterkopf, weil sie war genau so. Deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch leicht, das zu vermitteln. Sie war für mich immer wie jemand, der es mit so einer Leichtigkeit mir den Weg gezeigt hat. Und es hat mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben. Und doch hat sie dann an einer anderen Stelle mir Sachen zugemutet, mir auch Arbeit zugemutet. Ich muss sehr früh ziemlich viel machen, ja. Und dadurch bin ich aber stark geworden. Das heißt, diese Balance zwischen Autonomie und Bindung und Fürsorge, das ist, glaube ich, für die Eltern die größte Kunst, die zu finden.
Und sich dann wahrscheinlich auch als Elternteil so ein bisschen auch neben sich vielleicht zu stellen und die Dinge abzulegen, die Glaubenssätze, die man vielleicht in der Kindheit gelernt hat und wie man geprägt ist, vielleicht mal dagegen zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Und das ist ja wahrscheinlich genau das, wo sie dann versuchen auch zu helfen, zu sagen, finde du deinen Frieden mit dem, was in deiner Kindheit passiert ist und versuche daraus zu lernen, wie du mit deinen Kindern umgehst. Also so stelle ich mir das jetzt mal so vor.
Ganz genau so ist es, Herr Braun. Es ist so, dass ich auf der Bindungsinsel zum Beispiel viel innere Kindarbeit mache. und den Eltern dabei helfe, ihre Kindheit zu verstehen und diesen Kindanteil in sich selbst. Und wenn ich einen Kindanteil in mir hat, der immer sagt, ich will selber bestimmen und ich will ernst genommen werden, werde ich das als Kind nie so erfahren habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass ich dann in diese Überkompensation gebe meinem Kind. Und wenn ich jetzt aber weiß, ah, da ist mein inneres Kind, es hat zu wenig Autonomie bekommen, dann kann ich dem Einfühlung schenken und zum Beispiel sagen, ja, kleine Martina, du würdest so gerne selbst bestimmen. Und ich übe quasi wirklich mit den Eltern, sich selbst Empathie zu schenken, das eigene innere Kind zu nähren und damit umzugehen. Und dann stärken wir auf der Bindungsinsel das sogenannte Erwachsenen-Ich. Dass ich sage, das ist zwar dieser Kindanteil, nur du bist ja heute eine erwachsene Person, du bist so stark, du hast schon so viel geschafft und deswegen kannst du auch bei deinen Kindern in die Führung gehen, du kannst Grenzen setzen. Das ist sozusagen diese Balance, die wir da haben. Das, den Kindanteil regulieren lernen und das Erwachsenen-Ich stärken, das ist eigentlich das, was ich mit Eltern mache.
Wann fangen die Eltern an am besten? Wie alt sind die Kinder? Oder das, die kam jetzt spontan der Gedanke, und wann ist es zu spät? Und wann und ist das auch ein Prozess? Oder sage ich, ja, ich buche jetzt mal 4 Wochen den Kurs und dann bin ich fit? Oder wie ist es dann in der Praxis?
Ja, genau. Also es ist so, dass ich natürlich immer sage, je früher, desto besser. Also ich habe viele Schwangere, die den Bindungskurs machen, einfach um von Beginn an diese Haltung zu haben. Auch in dem Bindungskurs ist es so, im Modul 1 geht es um die eigene Kindheit. Da geht es um das eigene innere Kind, genau das, was Sie gesagt haben, Glaubenssätze zu erkennen, zu überwinden, das alte Erziehungsmuster nicht auf das Kind zu übertragen. Deswegen, je früher, desto besser. In Modul 2 geht es dann darum, die Feinfühligkeit zu stärken, also quasi wirklich rauszufinden, was verbirgt sich hinter welchem Verhalten meines Kindes, was braucht mein Kind, ich beobachte mein Kind, ich erkenne, ah, es hat Hunger, es ist müde, ich kriege dann Blick dafür und dann vermittle ich Handlungskompetenzen und vor allem auch, was kann ich zu meinem Kind sagen. Und das ist ganz wichtig, das so früh wie möglich zu machen, nur ich habe auch viele Eltern, die dann erst dann kommen, wenn es wirklich schwierig wird. Und auch dann ist der Bindungskurs für die Eltern wahnsinnig unterstützend. Ich begleite die Eltern ja länger. Das heißt, es sind nicht nur 4 Wochen, sondern die Bindungsinsel ermöglicht dieses wöchentliche Training danach. Und ehrlich gesagt, ist es genau das, was Eltern brauchen. Immer wieder auffrischen, immer wieder zurückkommen in die Haltung. Denn alte Muster zu überwinden braucht einfach Regelmäßigkeit. Und diese regelmäßige innere Kindarbeit ist das, was mir die Eltern rückmelden, bewirkt wahnsinnig viel.
Ja. Kommen auch Großeltern zu Ihnen?
Ja, das ist total schön. Ich habe ganz viele, vor allem Omis, die zu mir kommen und sagen, sie möchten es auch anders machen. Ja, das ist sehr wertvoll.
Bevor wir richtig gestartet sind, haben Sie noch ein Stichwort gegeben. Dem will ich gerne dann doch noch mal kurz auch Raum geben. Wir sind ja schon ein bisschen in der Zeit jetzt auch fortgeschritten. Wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Kinderrechte und ich glaube, Sie sind da ja auch ehrenamtlich unter anderem durchaus aktiv. Aber erstmal zunächst die Frage, spielen die Kinderrechte, also die UN-Kinderrechtskonvention ganz theoretisch auch bei Ihrer Arbeit eine Rolle? Also haben die einen gewissen Einfluss auch auf die Art und Weise, wie Sie Ihre Themen vermitteln zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also ich habe erst mit dem Kinderschutzbund, die sich auch viel mit Kinderrechten beschäftigen oder auch dafür stehen, eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Was ich Eltern in den Kursen ja beibringe, ist, auf diese psychische Gewalt und natürlich auf die körperliche zu verzichten. Nur vielen Eltern ist ja gar nicht bewusst, was überhaupt psychische Gewalt ist. Und das vermittle ich ganz klar. Also ich habe zum Beispiel in meinem Bindungskurs habe ich 10 unterschiedliche Verhaltensweisen, die vielleicht emotionale Manipulationen sind, wie zum Beispiel Schuldzuschreibungen, du machst mich aber traurig, ja, oder auch dieses Überfordern ist ja eine Form von psychischer Gewalt. Und Kinder haben ein Recht auf Schutz und auf diese körperliche Unversehrtheit. Und deswegen, ja, durch diese Arbeit, die ich mache, ist es mein oberes Ziel, die Kinderrechte zu schützen.
Es gibt ja viele Fachberatungsstellen, spezialisierte Fachberatungsstellen, die sich zum Thema sexualisierte Gewalt und Gewalt generell auch ja intensiv engagieren. Kommen die auch zu Ihnen oder eher weniger oder gibt es da Berührungspunkte?
Ja, also tatsächlich arbeite ich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Fachleuten zusammen. Also ich habe zum Beispiel öfter auch dann, gerade wenn ich jetzt mit Eltern arbeite, Kontakt zu Schulsozialarbeitern oder auch zu Kita-Beratern. Die gibt es jetzt in manchen Bundesländern auch, einfach um wieder diese Brücke herzustellen. Auch in meiner schulpsychologischen Arbeit, damals in der Schulzeit, habe ich natürlich viel Brücken gebaut zwischen Kindern, Fachleuten und Eltern. Das ist ein großer Bestandteil meiner Arbeit gewesen. Im Moment ist es so, dass ich ja eher den Fokus auf der Elternarbeit habe und jetzt durch die Gründung der Bindungsakademie, das ist ja jetzt dieses Jahr erst passiert, das ist ja sozusagen mein Ankommen in meiner Berufswelt, jetzt natürlich mit den Fachleuten verstärkt. Nur ich arbeite zusätzlich auch bei Welcome, der GmbH, und bei elternleben.de, das ist die Online-Plattform, manche kennen Welcome bestimmt auch von der praktischen Hilfe, wo Ehrenamtliche im ersten Lebensjahr nach der Geburt in Familien gehen und helfen. Genau, und da bin ich natürlich auch viel im Kontakt mit unterschiedlichen Partnern, die einfach ja, so wie ihr ja auch, ganz viel wertvolle Arbeit machen.
Aber Welcome, vielleicht für diejenigen, die es jetzt auch noch nicht kennen, vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu. Was macht Welcome? Wie kann das vielleicht auch für die praktische Arbeit unserer Zuhörenden hilfreich sein, vielleicht auch als Netzwerkpartner? Oder wie funktioniert das?
Welcome wurde gegründet von Rose Voll-Schmidt. Die hat damals den Engel der praktischen Hilfe ins Leben gerufen und hat ein Riesennetzwerk aufgebaut, ein Netzwerk von Ehrenamtlichen, die in die Familien gehen und helfen. Und dann haben wir eine zweite Säule, das ist eben die Online-Plattform elternleben.de. Es gibt auch einen Spendenfonds, der bewusst eben für Familien in Not gegründet wurde. Und ganz neu integriert ist Kindwärts. Da werden Väter unterstützt, die einen sehr weiten Weg zu ihrem Kind haben nach einer Trennung. Und es ist sozusagen eine Initiative, wo Familien ehrenamtlich Väter aufnehmen, damit sie ihre Kinder besuchen können und nicht bei der Ex-Frau zum Beispiel wohnen müssen in der Zeit. Genau. Und ja, diese unterschiedlichen Säulen tragen Welcome und ich bin eben fachliche Leitung bei elternleben.de, bei der Online-Plattform, habe da ein Expertinnen-Team von fast 25 unterschiedlichen Expertinnen. Genau, da bin ich auch tätig. Das macht sehr viel Freude.
Ach, jetzt habe ich vorhin noch eine Frage vergessen. Die kam mir jetzt gerade wieder. Nochmal kurz zurück zu Ihren Kursen, bevor wir dann auch in die Schlussrunde gehen oder zu Ihren Angeboten. Wie sieht's denn mit den Vätern aus? Also landen bei Ihnen jetzt vor allem 95% Mütter an oder auch immer mehr Väter? Hat sich da was getan? Das würde mich natürlich noch interessieren.
Tatsächlich habe ich oft Beratungen mit beiden Elternteilen. Das ist wunderbar, dass die Eltern zusammenkommen. Also ich mache auch viel Paarberatung, gerade so bei unterschiedlichen Erziehungseinstellungen mache ich ganz viel. Auf meiner Bindungsinsel sind so ungefähr 10% Väter, die teilweise sogar gar ganz alleine da sind. Und auch die Ausbildung, da habe ich jetzt bei 160 habe ich vielleicht... ich glaube, vier Männer sind es insgesamt. Genau, also wie du schon gesagt hast, der Prozentsatz war gut geschätzt. Ja. Finde ich auch ganz spannend. Ich arbeite viel mit Heiner Fischer zusammen, der Väter begleitet. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der hat so diese Väterkreise ins Leben gerufen, die heißen Vaterwelten. Und genau, mit ihm zum Beispiel arbeite ich auch viel zusammen. Einfach, der hat nochmal eine andere Ansprache. Ich glaube, Väter wollen anders angesprochen werden. Und ich bin selber nicht der Mann, der sozusagen vielleicht dann manchmal Väter so anspricht, wie sie das brauchen. Deswegen finde ich das wundervoll, dass es Vaterwelten auch gibt. Und gleichzeitig freue ich mich immer sehr, wenn Eltern sich gemeinsam auf den Weg machen oder Väter sogar ganz alleine auf der Bindungsinsel oder auch bei mir Beratungen in Anspruch nehmen. Nur der Prozentsatz, den trifft es, also so ungefähr 90-10, würde ich sagen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Also mir wäre sehr, sehr wichtig, dass Familien und Kinder in unserer Gesellschaft auch von der politischen Seite her mehr Unterstützung bekommen. Dass wir Familien mehr priorisieren mit ihren Bedürfnissen, dass wir auch, was das Thema Kinderarmut angeht, mehr tun, denn ich glaube, jedes Kind hat einfach verdient, mit bedingungsloser Liebe aufzuwachsen. Und das ist eben dann möglich, wenn Eltern auch nicht belastet sind, nicht gestresst sind, weil sich eben dieser hohe Stresslevel wahnsinnig auch auf das Erziehungsverhalten auswirkt. Und ich finde einfach, jedes Kind sollte mit den gleichen Voraussetzungen ins Leben starten können, mit der gleichen bedingungslosen Liebe, die jedes Kind verdient hat.
Ja, mir bleibt an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen, liebe Frau Dr. Stotz, für ein tolles Gespräch, für gegebenenfalls eine Fortsetzung zu weiteren spannenden Themen. Und toll, dass Sie da waren, toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und mir bleibt nur noch zu sagen, liebe Zuhörende, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.